Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute geht es um drei Bereiche in unserem Leben als Christin, als Christ. Drei Bereiche, die uns immer wieder begegnen werden. Es geht um das Sitzen, um das Wandeln, aber auch um das Stehen. Ich fange mit einer kleinen Geschichte an. Wie oft es geklingelt hatte, weiß ich nicht. Es war eine Tageszeit, die ich gewöhnlich noch als Nacht bezeichne und der ich von allem anderen träumte als vom Aufstehen. Als ich dann doch endlich meinen Morgenmantel gefunden hatte und durch den Türspalt schaute, da stand ein Herr vor mir mit einem roten Sakko. Guten Tag, sagte er. Schön, dass Sie doch noch öffnen. Als Hauseigentümer habe ich natürlich einen Schlüssel, aber ich falle ungern mit der Tür ins Haus. Aha, das war er also, der Hauseigentümer. Ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt. Aber unsympathisch sah er dennoch nicht aus. Anfang 30 mochte er sein, und er sprach in einem ruhigen, aber bestimmten Tonfall. Als sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, sah ich, dass er nicht alleine war. Und er schien meinen Augen zu folgen und zeigte auf die beiden Männer hinter sich. Ach ja, ich habe meinen Vater mitgebracht. Und das hier ist unser Mitarbeiter, sozusagen der gute Geist der Firma. Sie wissen wahrscheinlich, warum wir kommen. Oh ja, das wusste ich genau. Der Stapel von Mahnungen auf meinem Schreibtisch war hoch genug. Und die letzten hatte ich schon gar nicht mehr geöffnet. Mal ging es um die Miete, die ich ja nun wirklich schon seit Jahren nicht mehr bezahlt hatte. Und dann ging es um Beschwerden der Nachbarn. Ich würde meinen Garten verwahrlosen lassen und die Bäume wachsen in deren Grundstück hinein und die Früchte fallen runter und faulen da vor sich hin. Der Studienrat von nebenan hatte erzürnt berichtet, ich hätte eine angebissene Pflaume direkt in sein Rosenbeet geschmissen. Ja, und dann war da auch noch die Anzeige wegen des im Winter nicht geräumten Bürgersteigs, auf der eine ältere Dame aufgerutscht ist und ein Bein gebrochen hat. Aber von all dem sagte der Mann im roten Sakko nichts. Er sagte nur, Sie gestatten, und schon waren sie zu dritt in meinem Flur. Von dort aus machten sie die Runde von einem Zimmer ins andere. Sprachlos und auf eine merkwürdige Art gelähmt, lehnte ich am Türpfosten, aber ich hörte dennoch einige Gesprächsfetzen von den dreien. Das ist ja zum Weinen, wie herunterkommen das alles aussieht. Boah, und dort, der Schimmel an der Decke, habt ihr das gesehen? Der hat wohl nie gelüftet, der Bursche. Und was macht dieser Durchbruch hier? Das ist doch eine tragende Wand. Lebensgefährlich, unverantwortlich. Und wie es hier riecht? Nein. Nach einer Weile kamen sie zurück. Und diesmal machte sich der Mitarbeiter zum Sprecher. Wir haben uns unser Haus gründlich angesehen und festgestellt, dass sie es in unglaublicher Weise heruntergewirtschaftet haben. Zusammen mit allen Vorkommnissen und Vergangenheiten und den Summen, die sie uns schulden, wäre das ein Grund für eine fristlose Kündigung. Wir haben uns jedoch für eine andere Lösung entschieden. Wir machen Ihnen einen anderen Vorschlag. Wir ziehen bei Ihnen ein und bringen das Haus wieder in Ordnung. Es muss vieles ausgeräumt, einiges wiederhergestellt und manches umgebaut werden. Und insgesamt ist eine gründliche Reinigung nötig. Wie aus der Ferne hörte ich zu. obwohl er ganz nah vor mir stand. Und während er redete, schossen mir 1000 Dinge auf einmal durch den Kopf. Mieterschutz, es gibt Kündigungsfristen, Zivilklage, Rechtsanwalt. Aber ich brachte nur einen einzigen polternden Satz heraus. Also jetzt hören Sie mal zu. Sie führen sich hier auf, als seien Sie der Allmächtige höchstpersönlich. Ach, sagte er und dann mit einem eigentümlichen Lächeln, ja. Diese Geschichte macht deutlich, dass es um unser Lebenshaus geht, letztendlich um unser Leben. Und nicht alle Menschen sind in der Lage, ihr Lebenshaus wirklich in Ordnung zu halten, in Schuss zu halten. Nicht alle schaffen es, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, jede und jeder von uns hat irgendwo eine Mahnung rumliegen. Hat irgendwo etwas, wo, naja, gelinde gesagt, da müsste man mal aufräumen. Als besonders tröstlich, aber auch verwunderlich finde ich die Tatsache, dass die Eigentümer den Mieter nicht wirklich gleich gekündigt haben, ihn rausgeschmissen hätten. Das wäre ihr gutes Recht gewesen. Ganz im Gegenteil. Die drei Herren wollen das heruntergekommene Haus einziehen und wieder alles in Ordnung bringen. Gott, der allmächtige Vater, weiß, dass wir alleine in unserem Leben nicht wirklich alles bewältigen können. Es gibt immer wieder Dinge, da stoßen wir an unsere Grenzen, da hängt es aus. Da können wir einfach nicht. Also ich zumindest nicht, du vielleicht schon. Aber ich schaffe nicht alles zu erledigen und zu machen. Und manchmal versinke ich auch im Chaos. Aber dennoch will Gott in uns und durch uns wirken. Er will einziehen in unser Lebenshaus. Gott will und kann durch seinen Sohn Jesus Christus die Herrschaft im Leben eines Menschen übernehmen, wenn der Einzelne das denn auch zulässt. Der Brief des Paulus an die Epheser hat eben genau das zum Inhalt. Paulus hat erkannt, dass unser Lebenshaus aus vielen unterschiedlichen Räumen, also aus ganz verschiedenen Lebensbereichen besteht. Und da gibt es natürlich auch jede Menge zum Aufräumen, zum Renovieren. Und Paulus zeigt uns einen Weg auf, wie wir dauerhaft renovieren können. Also, jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln, erstmal loslegen, kräftig anpacken. Viele meinen, dass das Christsein erstmal damit beginnt, etwas zu tun. Ich muss erst mein Leben in Ordnung bringen, nicht mehr sündigen, Gutes tun, die Feinde lieben, mein Geld teilen, friedlich sein und so weiter. Aber Freunde, das ist falsch. Wir werden nicht durch unsere Taten erlöst, nicht durch mein Tun werde ich Christ oder Christin, nein. Nicht weil ich etwas tue, erteilt uns Gott Rettung, sondern Rettung ist ein Geschenk an uns. Wir lesen in Epheser 2, die Verse 8 und 9, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Christsein beginnt also damit, dass wir erkennen, dass wir begreifen und annehmen, was Gott in Christus durch uns getan hat. Und das dürfen wir uns jeden Tag neu bewusst machen. Paulus will uns unsere Stellung in Christus klar machen und verdeutlichen. Er will uns unsere Berufung und unsere Vollkommenheit vor Augen führen. Und in dieser Tatsache können wir ruhen und sitzen bleiben. Ihr habt richtig gehört. Willst du Christ werden, nimm erstmal Platz. Nimm den Platz ein, den du durch Christus von Gott geschenkt bekommen hast. Grundlage unseres Glaubens ist nicht das, was wir für Gott tun, sondern das, was der Herr für uns getan hat. Er hat sich letztendlich für uns entschieden. Er tut nicht etwas für uns, weil wir etwas für ihn getan haben, sondern wir können nur etwas für ihn tun, weil er alles für uns getan hat. Nochmal, er tut nicht etwas für uns, weil wir etwas für ihn tun, sondern wir können nur etwas für ihn tun, weil er alles für uns getan hat. Wenn diese Reihenfolge verkehrt wird, dann wird alles verkehrt. Paulus beginnt seinen Brief damit, dass er uns erst einmal vor Augen malt, was Gott uns in Christus geschenkt hat, was uns gehört, jetzt schon, was uns gilt in ihm und durch ihn. Epheser 1, Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reichlich beschenkt hat. Er hat uns reich beschenkt mit allem geistlichen Segen, sagt seine andere Übersetzung. Das ist doch was. Hey, du bist reich beschenkt. Hallo? Reich beschenkt. Yeah. Das Blöde ist bloß, wir vergessen das. Wir denken nicht dran. Ich habe alles. Warum lebe ich dann nicht so? Wir kommen noch dazu. Nächster Vers, Epheser 1, die Verse 19 und 20. Paulus hat das eben bei den Ephesern auch gemerkt, ja, die checken das gar nicht. Deswegen betet er, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns ist, die wir an ihn glauben und wie mächtig diese Kraft wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gegeben hat. Wow, diese übermächtig große Kraft ist in uns. Er wirkt durch dich mit dieser übermächtigen Kraft. Und da brauchen wir doch nicht erschrecken oder erstarren oder in totale Angst verfallen, wenn der Feind sich uns da mal in den Weg stellt. Ich sage dann immer, wenn es klingelt, ich schicke Jesus an die Tür. Warum soll ich hingehen und mich mit dem Kerl rumärgern? Jesus, mach du die Tür auf. Und seither geht es mir viel besser. Und ich bin viel relaxter. Ihr könnt meine Tochter fragen und meine Frau. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und hier lesen wir eben diesen Begriff sitzen. Mit Christus im Himmel mitsitzen lassen. Haben wir eine Vorstellung, was das eigentlich bedeutet? Wir haben das vorhin so schön in dem Lied gesungen. Mutig komme ich vor den Thron. Ja, mache ich das wirklich? Oder singe ich das bloß am Sonntag, weil alle mitsingen und weil das Team so cool singt? Oder komme ich auch unter der Woche vor den Thron und bin da? Das ist meine Stellung, da gehöre ich hin. Das ist ein absoluter Ehrenplatz. Gott höchstpersönlich hat uns überreich beschenkt. Etwas, was wir in keiner Weise arbeiten können. Wir haben mit Christus Gemeinschaft mit Gott. Wir werden durch seine Fürsorge versorgt, durch seine Gaben begabt, durch seine Macht bevollmächtigt. Wir sind Kinder Gottes. Ja, Miterben Christi. Und das ist ein absolutes Geschenk an dich und mich durch Christus. Wir haben also jetzt eine neue Stellung. Wir sind mitversetzt in das himmlische Reich. Und wir sitzen dort zur Rechten Gottes. Jetzt schon. Klar, du sitzt jetzt hier auf dem Stuhl, im Gottesdienst oder zu Hause. Das ist unser Zustand. Wir leben auf dieser Erde, hier in diesem Fleisch, das vergeht und kaputt geht. Aber gleichzeitig sitzen wir im Reich Gottes. Das ist unsere Stellung. Zum besseren Verständnis habe ich da ein Bild angefertigt. Unsere Stellung in Christus. Christus hat auf dieser Erde gelebt, rund 30 Jahre lang. Er hat seinen Auftrag vorbereitet, erfüllt, ging ans Kreuz, fleht Gott noch an, kurz vorher im Garten Gethsemane: Gott, ich will nicht ans Kreuz, ich will nicht verrecken. Nein, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann ging er gehorsam, demütig, aus Liebe zu dir und mir ans Kreuz. Er war tot, wurde wieder auferweckt, war noch ein paar Tage mit seinen Freunden unterwegs und wurde dann entrückt in den Himmel. Und dort sitzt er nun auf dem himmlischen Thron. Dort ist er jetzt. Glaubst du das? Oh, so ein schwaches Amen. Glaubst du das? Weil wenn du da zweifelst, Halleluja, wenn du da zweifelst, ist dein Christsein nicht wirklich in Ordnung. Wenn du daran zweifelst, dass das nicht die Wahrheit ist, kannst du auch keine echte Wiedergeburt erleben. Das ist wichtig zu glauben. Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, das rundet den Auftrag Jesu vollkommen ab. Und hat am Kreuz gerufen, unter anderem: Es ist vollbracht. Und nun unser Zustand. Ich habe da einfach mich als Beispiel genommen. 1960 wurde ich geboren und lebte so vor mich dahin. Sehr erfolgreich lebte ich so vor mich dahin. Ich hatte einen Sportwagen, eine gute Stellung, einen sicheren, reich bezahlten Job. Wusste nicht, wo ich mit dem Geld hin soll, wenn ich abends weggehe. Es war alles super. Aber doch war ich tot in Sünden, wie wir es lesen. Und 1982 kam dann dieser Tag, wo ich herausgefordert wurde, Ja zu Christus zu sagen oder Nein. Ich wurde eingeladen auf eine Evangelisation. Schweizer Mönche waren dort und haben evangelisiert. Und ich durfte in dieser Nacht mein Leben Jesus übergeben. Und ich weiß noch ganz genau, wie es war, weil es war so einschneidend in meinem Leben. Es war in der Nacht von 12. auf 13. Mai 82. Und seither lebe ich mit Jesus. Mal enger, mal weniger eng. Mal habe ich auf mich geschaut, mal mehr auf ihn. Aber es ist gewachsen und die Beziehung wurde und wird immer enger. Und was ist an diesem Tag, in dieser Nacht passiert? Meine Stellung hat sich verändert. Nach 41 Jahren bin ich immer noch hier. Das nächste Bild bitte. Nach 41 Jahren bin ich immer noch hier auf dieser Erde. Aber gleichzeitig bin ich mitversetzt in den Himmel. Das ist mit mir passiert. Ist das mit dir, wenn du Christin, Christ bist, auch passiert? Oh, das wird sehr zögerlich. Das ist Tatsache, biblische Tatsache. Auch hier stellt sich wieder die Frage, glaube ich an die Wahrheit der Bibel oder nicht? Weil das ist Tatsache. Das passiert mit dir, wenn du Ja sagst zu Jesus und die Wiedergeburt erlebst. Dann passiert genau das. Du bleibst immer noch auf dieser Erde, aber du wirst nach oben versetzt zum Reich Gottes, in den Thron Gottes hinein. Das ist deine Stellung. Unsere Stellung ist oben im Himmel. Und aus dieser Position heraus, also von oben herab, können wir nun hier leben. Aus der Sichtweise Gottes heraus können wir nun alle irdischen Dinge angehen. Und das kann helfen, so manche scheinbar unüberwindbare Schwierigkeit eben doch zu meistern. Und das hat, liebe Freunde, hat nichts mit Überheblichkeit zu tun oder mit Arroganz. Das ist biblische Tatsache. Weil Christus alles vollbracht hat, sitzen wir zur Rechten Gottes. Er hat es vollbracht. Und deshalb sind wir frei und könnten überreich beschenkt leben. Eben, könnten. Auch hierzu eine kleine Geschichte. Der Himmel ist wie ein Haus voller Regale. Ein Geschenk am anderen, übervoll beladen. Und zwischen den Regalen stehen Engel und unterhalten sich. Einer wird gefragt, ja, hey Leute, habt ihr nichts zu tun? Sagt der Engel, nicht wirklich. Das sind alles Geschenke für die Menschen auf der Erde. Wir warten nur darauf, dass die Geschenke angefordert werden, dann würden wir sie ausliefern. Aber wir haben fast keine Anforderungen. Das heißt, wir holen unsere Geschenke einfach nicht ab. Die sind da. Wie habe ich vorhin gelesen? Wir sind überreich beschenkt. Nicht mehr werden irgendwann, wir sind. Die Geschenke sind da. Ich muss sie nur noch auspacken und in Anspruch nehmen und leben. Ich denke, wir müssten uns viel mehr Zeit dafür nehmen, uns anzuschauen und bewusst zu machen, welche Geschenke, welchen Segen Gottes in Christus für uns bereithält. Und das umfasst mehr als Bekehrung und Wiedergeburt. Und das würde bedeuten, sich endlich einmal hinzusetzen, auszuruhen und sich von Gott dienen und beschenken zu lassen. Schon bei der Schöpfung des Menschen war das so. Der erste Tag des Menschen war ein Ruhetag. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen und konnte voll den Sonntag mit Gott zusammen genießen. Krass. Keine Leistung. Einfach da sein, mit Gott relaxen. Hey Gott, gut hast du das gemacht. Ja, super. Da die Tiere, da der Elefant. Cool. Da ich als Adam. Schön. Unsere Stellung. So hat Gott das mit den Menschen gemacht. Er musste nichts leisten, konnte mit Gott ruhen. Und so könnte es auch während unseres ganzen Christenlebens sein. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass jeder geistliche Neuanfang damit beginnt, dass wir erkennen, was Gott für uns getan hat und woran er uns Anteil gibt. Ein Neuanfang mit einem noch so gut gemeinten Versprechen oder einer besonderen frommen Kraftanstrengung unsererseits wäre ein Neuanfang auf einem falschen Fundament und ist somit zum Scheitern verurteilt. Ein echter geistlicher Neuanfang beginnt mit der Einsicht der eigenen Unfähigkeit. Wir werden es nie schaffen, Gottes Ansprüche zu genügen. Wir können nichts aus uns heraus vollbringen. Ich habe hierzu ein Beispiel aus dem Büchlein, das heißt übrigens auch Sitze, Wandle, Stehe, von Watchman Nee. Und er versucht das zu beschreiben an einem Beispiel. Ein Ingenieur kehrte nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in sein Haus zurück, in seine Heimat zurück und entdeckte, dass seine Frau ihn während seiner Abwesenheit mit einem seiner besten Freunde betrogen hatte. Er hat auf einen Schlag seine Frau, seine Kinder und seinen Freund verloren. Nach einer von mir geleiteten Versammlung kam der geschlagene Mann zu mir und klagte mir seine ganze Not. Seit 2 Jahren ist mein Herz Tag und Nacht mit Hass erfüllt. Ich bin Christ und weiß, dass ich meiner Frau und meinem Freund vergeben sollte. Aber obwohl ich es immer wieder versuche, gelingt es mir einfach nicht. Jeden Tag nehme ich mir aufs Neue vor, sie zu lieben, aber ich versage immer wieder. Was soll ich tun? Nichts sollst du tun, erwiderte ich. Ja, wie meinst du das? Fragte er erstaunt. Soll ich sie weiter hassen? Und dann erklärte ich ihm, die Lösung deines Problems ist die, dass der Herr Jesus, als er am Kreuz starb, nicht nur deine Sünden hinwegtrug, sondern auch dich selbst. Dein alter Mensch, der nicht vergeben kann, ist mit Christus gekreuzigt. Gott hat dein gegenwärtiges Problem schon am Kreuz gelöst und du hast nichts mehr zur Lösung beizutragen. Sage ihm einfach darum, Herr, ich kann die nicht lieben. Ich kann denen nicht vergeben und ich will es auch gar nicht mehr versuchen. Ich vertraue aber deiner vollkommenen Liebe. Ich kann nicht vergeben, aber ich vertraue darauf, dass du statt meiner vergibst und du auch weiterhin an mir wirkst. Der Mann war zutiefst erstaunt und sagte, das ist so neu für mich. Aber ich muss doch auch etwas dazu tun. Und nach einem Augenblick fügte er hinzu, aber was kann ich tun? Gott wartet, bis du aufgehört hast, etwas zu tun. Das Ende deiner Aktivität ist der Anfang von Gottes Handeln, sagte ich. Hast du schon einmal versucht, einen Ertrinkenden zu retten? Aus lauter Angst kann er sich dir nicht überlassen. Es gibt daher nur zwei Rettungsmöglichkeiten. Entweder musst du ihn bewusstlos schlagen und ihn so ans Ufer bringen, oder du lässt ihn so lange zappeln und schreien, bis seine Kräfte erlahmen. Und dann kannst du ihm zur Hilfe kommen. Willst du ihn retten? Solange er noch bei Kräften ist, wird er sich in seiner Angst an dich klammern und dich mit in die Tiefe ziehen und ihr beide seid verloren. Gott wartet, bis deine Kraft völlig erschöpft ist. Erst dann kann er dich wirklich befreien. Gott wartet darauf, dass du aufgibst. Sobald du aufhörst, dich abzumühen, tut er alles. Halleluja. Jetzt brauchen wir es bloß noch machen. Ne? Aber jetzt kommt eben der zweite Schritt. Aus dem Sitzen kommt nun doch das Wandeln. Aber sicherlich in einer anderen Art, als du es dir vielleicht vorstellst. Aus dem, was Christus für uns gemacht hat, folgt nun das Ausleben des völlig Unmöglichen. Und der Epheserbrief ist da ziemlich konkret. Da steht tatsächlich in Epheser 4, Vers 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Oder, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen, die Heiden wandeln. Oder wandelt als Kinder des Lichts. Ja, hier, wa? Wer von uns kann schon als Licht wandeln? Ich krieg's nicht hin. Du? Also wenn du es hinkriegst, sag mir wie. Aber dennoch steht es da. 8-mal kommt dieser Begriff Wandeln vor. Und da werden alle drei Bewährungsfelder unseres Lebens direkt und praktisch angesprochen. Zum einen geht es um das Leben der Gemeinde. Das ist relativ easy, je nach Geschwister. Dann geht es um das Leben in der Familie, in der Ehe. Und dann geht es auch um das öffentliche, um das gesellschaftliche Leben, einschließlich meiner Arbeit. Hier muss und darf sich zeigen, dass wir Kinder Gottes sind. Und über unser Verhalten als Christen schreibt Paulus auch, dass wir die Wahrheit reden sollen. Wir sollen freundlich sein. Was zu dem? Wir sollen barmherzig sein. Und das sollen wir tun? Schon recht hoch, was Gott da will. Aber auch hier dürfen wir uns klar machen, dass es nicht darum geht, dass wir tun, was Gott will. Wir können das gar nicht vollumfänglich, sondern dass Jesus es durch uns tut. Jesus durch mich soll das machen. So wie bei dem Beispiel bei dem Ingenieur. Es geht also darum, dass es nicht wir können, sondern Christus durch mich. Paulus bringt es in Galater 2, Vers 20 auf den Punkt: Ich lebe, aber nicht nur ich selbst lebe, sondern Christus in mir. Also einfach Jesus machen lassen. Gottes Plan ist es nicht, dass wir die Menschen lieben, wir werden es nicht schaffen, aber dass er durch uns die Menschen lieben kann. Und das können wir, weil seine Kraft in uns wirkt. Wir können das einfach fließen lassen. Im Römer heißt es, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Einfach fließen lassen. Ich muss ein bisschen kürzen. Nach dem Wandeln kommt das Stehen. Das ist auch wichtig. Viermal verwendet Paulus im Text von der geistlichen Waffenrüstung den Begriff Stehen. Er schreibt hier vom Widerstehen gegen die hinterhältigen Angriffe des Teufels. Er schreibt hier vom Widerstehen dem Bösen, dem Aufrechtstehen, wenn der Kampf gewonnen ist, und dem Feststehen im Kampf des Glaubens. Beim Stehen geht es um eine Auseinandersetzung, in der jedes Kind Gottes verwickelt ist, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Als Kind Gottes bist du im Krieg, in einem geistlichen Krieg. Paulus spricht im Epheser davon, dass wir immer den Angriffen ausgesetzt sind und dass wir im wahrsten Sinne des Wortes Angefochtene sind. Und so, wie es in der sichtbaren Welt Gut und Böse gibt, gibt es das auch in der unsichtbaren Welt. Da gibt es Gottes Herrschaftsbereich und den Herrschaftsbereich des Satans. Und so wie Gott seine himmlischen Heerscharen, die Engel, hat, so hat Satan seine Helferlein, die Dämonen. Aber Satan ist auf dem Rückzug. Er hatte Gott die Erde streitig gemacht, wurde Fürst dieser Welt und Herrscher der Finsternis. Doch nun sieht er sein Ende gekommen. Gott holt sich seine Welt und seine Menschen zurück. Als Christus starb, auferstand, wurde der Fürst dieser Welt ein für alle Mal besiegt. Aber seitdem nimmt seine Herrschaft ab und dennoch versucht er, sich aufzumachen. Satan kämpft nun um jeden Fußbreit Boden und um jede Seele. Und jeder Mensch, der sich von Jesus retten lässt und zu seinem Kind und Eigentum Gottes wird, ist ihm ein Dorn im Auge. Darum bedrängt er uns und versucht uns zu Fall zu bringen. Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir das ernst nehmen. Aber wir brauchen uns nicht davor zu fürchten. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Satan. Er hat verloren. Wir müssen nur lernen, zu widerstehen, stehen zu bleiben. Wenn der Typ an der Tür klopft, wen schickst du an die Tür? Genau, schick Jesus an die Tür. Er hat es vollbracht. Und sobald der andere Jesus sieht, flieht er. Und wo wohnt Jesus? In uns. Sicher? Ganz sicher? Also, lass Jesus raus. Was passiert dann? Satan flieht. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Und eines ist auch wichtig, wir sind auf keinem Eroberungskrieg oder auf keinem Angriffskrieg. Wir brauchen einfach nur das zu verteidigen, was Gott uns schon geschenkt hat, was uns schon gehört. Wir brauchen nichts mehr erobern, verteidigen, weil er hat uns in Christus ja schon alles geschenkt. Also brauche ich nicht noch mehr. Ich brauche das nur zu verteidigen. Wir brauchen nur zu verkündigen und den vertrauensvollen Anspruch zu nehmen, was Gott in Jesus uns längst zugesagt und ermöglicht hat. Sitze, wandle, stehe. Diese drei Prinzipien sind Grundwahrheiten für unser Christsein. Und es ist wichtig, dass wir das immer wieder uns vergegenwärtigen, immer wieder leben, aber eben auch in dieser Reihenfolge. Sitze, wandle, stehe. Oft wird das Wandeln zu überbetont. Und dann entsteht oft auch daraus ein, ich muss ja jetzt in die Seelsorge, ich muss ja jetzt in den Gottesdienst, ich muss ja, du musst gar nichts. Lass Jesus machen. Er hat schon alles getan. Sitze, wandle, stehe. Und wo sitzt du jetzt im Moment, außer hier? Genau. Das ist deine Stellung. Das ist deine Stellung zur Rechten Gottes im Himmel. Und von da aus kommend können wir unser Leben leichter bewältigen. Aber eben nur aus dieser Sichtweise heraus. Wir sind hier, wir stolpern manchmal, wir fallen manchmal in den Dreck, wir machen den größten Mist. Aber genau da ist Christus da, auch in diesem Mist. Er fängt uns auf, richtet uns auf, hilft uns beim Saubermachen, hilft uns, unser Lebenshaus neu zu renovieren, auch mal einen Anstrich zu machen. Aber er schmeißt uns nicht aus diesem Lebenshaus raus. Ganz wichtig. Manchmal zweifeln ja Menschen, ich habe das oft in der Seelsorge, ja, bin ich wirklich? Ja, habe ich. In der Bibel steht's. Nichts und niemand für dich aus meiner Hand reißen. Die Frage ist einfach, glaube ich an die Wahrheit der Bibel? Glaube ich vollumfänglich an die Wahrheit der Bibel? Dann wird mir gelingen, den Feind dahin zu schicken, weil Christus ihn schon längst geschickt hat. Amen. Können wir noch mal das Lied singen, das ihr vorhin gespielt habt? Mutig komme ich vor den Thron. Ich finde, das passt das cool zusammen. Und vielleicht, weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht denkst du, was der da vorne erzählt, ist doch Quatsch. Ich bin nicht im Thron. Dann ist das eine Lüge Satans. Sage dieser Lüge ab. Wenn du Mühe hast, diese Stellung anzunehmen, ist vielleicht heute der Tag, wo du sagen kannst, ja, heute mache ich ganze Sache. Dann steh nach diesem Lied oder während diesem Lied einfach auf. Und ich werde nachher für dich beten. Es ist wichtig, diese Stellung einzunehmen und festzustehen. Danke für euer Lied.